Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorlesung Ungeliebte Moderne, theoretischer Radikalismus im 20. Jahrhundert. Was ich Ihnen an die Wand geworfen habe, hier ist die Ankündigung einer Tagung 24. und 25. April. Was ist der Mensch? Ich befürchte, die steht noch nicht mal im Internet. Also Sie dürften, und es hängen auch noch keine Plakate, Sie dürften die Ersten sein, die davon erfahren. Aber das Programm ist ja nicht ganz uninteressant. Ja, meine Damen und Herren, ich will heute eine Einführung geben und den Plan der Vorlesung vorstellen. Moderne ist ein vieldeutiger Begriff. Man kann von Moderne als einer Epoche reden und sagen, die Moderne beginnt. Ja, und dann geht es eigentlich schon los mit dem Streit um die Zäsuren. Odo Marquardt hat mal formuliert, der moderne Mensch ist ein zäsurbedürftiger Mensch. Moderne, das ist die neue Zeit, das heißt die Neuzeit, die kommt bekanntlich nach dem Mittelalter, also etwa ab 1500 sagen die einen, Moderne gleich Neuzeit. Dem kann aber widersprochen werden und andere kommen und sagen, nein, nein, Moderne fängt eigentlich erst irgendwo im 19. Jahrhundert an. Il faut être absolument modern, hat einer im 19. Jahrhundert gesagt. Wieder andere sagen, nein, das trifft es eigentlich nicht modern. Modern, das ist ja doch allein unsere Gegenwart. Etwa der ehemalige Bundeskanzler Schröder, der hat ja die Modernisierung Deutschlands als Zukunftsprojekt vorgestellt. Sie merken, dass Moderne als eine Epochenkategorie steht mit der Zeit auf dem Kriegsfuß, vor allem weil die Zeit eben vergeht. Die Moderne als Epoche altert mit jedem Jahr um ein Jahr. Aber das ist nicht alles. Das Wort Moderne kann auch als Gütesiegel auf bestimmte Dinge oder Verfahren, Lebensweisen oder Auffassungen geklebt werden. Nicht wahr? Moderne Kindererziehung im Vergleich zur überlieferten, nicht die moderne Waschmaschine im Vergleich zu Omas Schrotthaufen oder eine moderne Soziologie will man ja auch ab und zu mal haben im Unterschied zu den Traditionsveranstaltungen der Klassiker. Es gibt also Moderne erstens als Zeitfrage und zweitens als Merkmalsfrage und um die Ausgangslage komplett zu machen, es gibt drittens seit einiger Zeit Moderne und Postmoderne. Und wie Sie wissen, wird über das, was nun Postmoderne ist und ob es so etwas überhaupt gibt, einen intellektuellen Streit seit über einer Generation stattfindet. Ich habe nun nicht vor, mich beim Streit um diese Terminologie jetzt heute lange aufzuhalten. Ich will fragen, was könnte ein sinnvoller Begriff von Moderne sein oder spezieller als Soziologe gefragt, was könnte ein sinnvoller Begriff von moderner Gesellschaft sein? Nun, ehrlich gesagt, so genau weiß das eigentlich heute keiner. Die Titel, die wir zur Verfügung haben, die befriedigen ja alle nicht. Sie kennen die Titel, Industriegesellschaft. Aber man denkt natürlich schon an die postindustrielle Gesellschaft. Bürgerliche Gesellschaft, so hieß das lange Zeit. Und jetzt heißt es auch wieder richtig so. Aber schwierig ist es dann mit den weiteren Zeitbestimmungen. Frühbürgerlich, hochbürgerlich, spätbürgerlich, postbürgerlich. Es ist eine Gesellschaft mit vielen Bürgern, darauf kann man sich ja vielleicht einigen, sozusagen mit Massen von Bürgern. Vielleicht ist es eine Massengesellschaft oder, wie Sie auch viel lesen können, die moderne Massengesellschaft. Und bei diesen Massen ist auch nicht so sicher, wie man sie überhaupt bezeichnen soll. Sind diese Massen Klassen? Das wäre eine Klassengesellschaft. Sind diese Massen Ethnien? Das wäre eine multikulturelle Gesellschaft. Oder sind diese Massen eigentlich atomisierte Einzelne? Das ergäbe eine individualisierte Gesellschaft. Aber Sie wissen, vielleicht leben wir ja auch in einer Risikogesellschaft oder einer Wohlstandsinsel oder einer Erlebnisgesellschaft, eine Multioptionsgesellschaft, eine Mediengesellschaft, eine Informationsgesellschaft, eine Wissensgesellschaft, alles Titel der letzten 10 Jahre. Also machen wir angesichts dieser Situation mal selbst einen Anlauf und sagen wir zunächst ganz gerafft: Die moderne Gesellschaft ist eine nicht mehr in ihrem Zusammenhang vorrangig durch Tradition determinierte Gesellschaft und sie ist auch nicht auf einen bestimmten Kranz von Lebensformen festgelegt. Und daher ist Retraditionalisierung ein modernes Phänomen. In der modernen Gesellschaft sind eine Pluralität von verschiedensten Bruchstücken traditionaler Bestände und eine Pluralität mehr oder minder avantgardistischer Innovationen verstreut, verhakelt, verkettet oder auch ganz gleichgültig nebeneinander. Man nennt die moderne Gesellschaft unübersichtlich, aber das ist keineswegs so, wie Jürgen Habermas das mal geschrieben hat, eine neue Unübersichtlichkeit, sondern ich würde sagen, das ist eine notorische Unübersichtlichkeit. Und dass wir die Übersicht verlieren, ist übrigens auch ein Hauptmerkmal der Moderne. Und Niklas Luhmann hat ja dieses Spiel mit den Beobachtern, die beobachtet werden und dann doch keine Übersicht bekommen, je mehr die Beobachter, die Beobachter und die Beobachter beobachten, hat dieses Spiel ja bis zum Exzess durchgespielt. Charakteristisch ist die weitgehende Freisetzung von Individuen aus angestammten totalen Gruppenbindungen. Moderne Individuen sind vielfältig, aber immer nur partiell gebunden. Und Pluralität heißt, in derselben Zeit, im selben Raum existieren wie in einer großen Stadt eine Menge von Lebensentwürfen, Lebensgewohnheiten nebeneinander und miteinander. Und es existieren auch solche, die sich vernünftig betrachtet ausschließen. Alle Lebensformen in der modernen Gesellschaft relativieren sich gegenseitig. Der Relativismus ist eine Dauerbedingung moderner Gesellschaft. Also man kann das mit Benedikt dem 16. sagen, nicht die Diktatur des Relativismus. Das ist in der Tat die moderne Gesellschaft. Aber dieser Relativismus, er ist, wie wir alle wissen, mal ungeheuer störend, irritierend und mal so wohltuend. Und oft wird gemogelt und die störende Seite beklagt und die wohltuende verschwiegen. Die moderne Gesellschaft hat einen, wie soll man sagen, seltsam schwebenden Charakter. Es ist schwer, fast unmöglich, den einen tragenden Grund für das alles zu finden. Charakteristisch ist eine Entkoppelung von Gebieten oder von Teilen oder Systemen. Funktionale Differenzierung, Ausdifferenzierung der Systeme, eine Vielzahl von Spezialisten und Spezialgebieten, ein Reichtum von Erkenntnissen, eine Möglichkeitsfülle der Optionen. Und lange hatte man ja auch gedacht, die Moderne bringt uns mit dieser Freiheit auch den Frieden, sie bannt die Gewalt und die Grausamkeit, die sozusagen in traditionellen Gesellschaften zu Hause sei. Aber diese Auffassung war, wie wir wissen, ein Irrtum. Hitler und Stalin sind aus der Moderne geboren und den Terrorismus, den wir erleben, er ist hochmodern. Die moderne Gesellschaft, sie kennt eben Gebiete mit idyllischem Frieden und Gebiete mit brutaler Gewalt. Das ist schwer zu begreifen. Zum Begreifen brauchen wir irgendwelche Bilder. Aber die moderne Gesellschaft spottet allen Bildern, mit denen wir uns überhaupt Zusammenhänge vorstellen. Lächerlich, sich die moderne Gesellschaft als einen Organismus vorzustellen. Jedes Lebewesen mit einem solchen Organismus lebte keinen halben Tag. Lächerlich, sich die moderne Gesellschaft als Bauwerk vorzustellen. Der Aufbau der modernen Gesellschaft können Sie noch in älteren Texten lesen. Jedes so gebaute Gehäuse hielte keinen Augenblick. Lächerlich, sich die moderne Gesellschaft als Maschine vorzustellen. Im Räderwerk der modernen Gesellschaft. Keine so gebaute Maschine würde je funktionieren. Wir haben einfach kein Bild für diesen Typus von Zusammenhang, den uns die moderne Gesellschaft täglich vor Augen führt. Das heißt, sie spottet dem, was wir ihr als Begriff entgegenhalten. Vor allen Dingen, wenn wir mit Begriff die Erwartung hegen, sie dann auch irgendwie in den Griff zu bekommen. Nun, ich denke, so oder so ähnlich könnte man gegenwärtig das Phänomen moderne Gesellschaft beschreiben. Das ist eine impressionistische, vorläufige Beschreibung gewiss, aber, meine Damen und Herren, ich habe keine brauchbarere in der Schublade. Nun werden Sie vielleicht fragen, seit wann trifft denn diese Beschreibung zu? Kurz gesagt, ich denke, wir müssen hier unterscheiden zwischen realhistorischen Prozessen, wie wir sie heute sehen können, und den vergangenen Versuchen, Moderne und Modernität zu identifizieren und zu verarbeiten. Vielleicht zunächst zu den realhistorischen Prozessen, wie wir sie heute sehen können. Generell gilt auch hier das Sprichwort, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das heißt, eine Stadt macht noch keine verstädterte Gesellschaft, eine Maschine noch keine Industrialisierung, ein Freigeist noch keine tolerante Atmosphäre. Das heißt, einzelne Elemente der europäischen Moderne, wie zum Beispiel die Stadt, die Maschine, die Freigeisterei, man kann noch weitere vielleicht hinzunehmen, sie sind zum Teil sehr, sehr alt. Moderne Elemente haben sich vermutlich in vielen Nischen vieler Kulturen gebildet und sind sang- und klanglos wieder verschwunden, so wie die alten Griechen aus ihrer Erfindung der Dampfmaschine ein Kinderspielzeug gemacht haben, während die Engländer Jahrhunderte später damit ihre Fabriken industrialisiert haben. Als europäische Moderne fasse ich Konzepte und Wirklichkeiten, die sich in einem komplexen historischen Prozess, ausgehend vom Schmelztiegel ethnischer Wanderungsbewegungen und zerfallender mediterraner antiker Hochkultur, zunächst marginal, oft wieder vernichtet, dann punktuell etabliert, sich zunehmend vernetzend herausgebildet haben und die seit etwa 1500, das heißt seit der europäischen Neuzeit, hegemonial werden, Schritt für Schritt. Und dieser Prozess wird jeweils verschieden wahrgenommen und interpretiert. Und was die Terminologie angeht, so wird das Gesamtphänomen erst sehr spät als Frage nach der Moderne thematisiert. Wenn Sie wortgeschichtlich nachgehen, in der Tiefe des Mittelalters entsteht schon so etwas wie die Frage nach der Moderne, und zwar als Wille zu einer, wie es hieß, Devotio Moderna, einer neuen Art zu glauben, als Wille einer intensiveren, radikaleren Nachfolge Christi, Devotio Moderna. Die Thematisierung der Moderne findet sich dann aber wieder anders in den neuzeitlichen Debatten um die Staatsräson und die Aufklärung. Im 19. Jahrhundert läuft die Thematisierung der europäischen Moderne über die Frage nach der unheimlich gewordenen Gesellschaft, der gesellschaftlichen Nichtgesellschaft, in der die gesellschaftlichen Bindungen zerreißen. Und ich denke, für die reale Gesellschaftsgeschichte kann man nun, was Deutschland angeht, sagen, etwa ab 1850 werden Phänomene moderner Gesellschaft dominierend. Da nimmt auch die Konjunktur des Wortes zu. Und dies wird nun in der Theorie zunächst so verarbeitet, dass man versucht, mit Hilfe der Zentralkategorie der Arbeit im Rahmen des neuzeitlichen Vordringens der bürgerlichen Arbeitsgesellschaft, deren Domäne eben nicht aristokratische Feste und Kriege sind und auch nicht die Verwaltung der sakralen Sphäre, sondern eben das Bürgertum, das seine Existenz auf Arbeit gründet. Das wird sozusagen als Zentralkategorie einer ersten Verarbeitung moderner Prozesse. Die ab 1850 dominierend werdenden Phänomene der modernen Gesellschaft werden eben im Rahmen der Resultate des berüchtigten Aufstiegs des Bürgertums und seines Kampfes gegen Adel und Geistlichkeit begriffen. Und daher ist eben die Zentralität der Arbeit das erste Erklärungsmuster für Modernität. Darüber habe ich im letzten Semester ausführlich gesprochen. Mit Nietzsche haben wir dann auch schon im Ausgang des 19. Jahrhunderts den Zweifel an der Zentralität der Arbeit kennengelernt. Sie erinnern sich, Nietzsche fragt Arbeitsgesellschaft, ja wozu eigentlich? Was ist der Sinn? Wohin? Wo sind überhaupt die Herren, für die sie arbeiten? Das war Nietzsches Frage und in seiner Krafttheorie kündigte sich ein seltsam modernes Verständnis an, das heißt tastende Versuche, die Pluralität von Kräften zu begreifen, wenn Sie an Nietzsches Theorie der Machtquanta denken, über die ich auch gesprochen habe. Und bei Nietzsche auch schon ein Problembewusstsein der Umwertbarkeit der Werte, das erschien uns ja ganz nah. Darüber habe ich im letzten Semester gesprochen. Dieses ist ja der zweite Teil meines Versuchs, die Theoriegeschichte der letzten 200 Jahre aufzuarbeiten. Im Winter ging es um Marx zwischen Hegel und Nietzsche und die Frage nach der Gesellschaft. Seit Nietzsche hat die Frage nach der Moderne die Frage nach der Gesellschaft überlagert. Darum wird es in diesem Sommer gehen. Ja, und die Postmoderne, das Wort taucht etwa Mitte der 30er Jahre auf, vermehrt dann in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, ab 45, Post-War-Zeit, nicht wahr? Ziemlich am Ende des Zeitabschnitts, den ich in diesem Semester behandeln möchte. Ich selbst, ich glaube, ich habe das schon mal erläutert, rede von Postmoderne nicht im Sinne einer Epoche oder eines Zeitabschnitts. Was sollte eigentlich nach der Postmoderne kommen? Die Postpostmoderne oder die Neo-Retro-Moderne, diese ganzen Wortbildungen führen ja ins Abseits. Postmoderne, um das anzudeuten, so nenne ich theoretische Optionen, die es uns ermöglichen, die europäische Moderne in den Blick zu nehmen, als ob es sich hier um ein endliches, geschlossenes Ensemble von Wirklichkeiten und Konzepten handelt. Also postmoderne Diagnostik moderner Phänomene, in meinem Sinne hält sich strikt auf diesem Niveau des als ob. Postmoderne ist ein Denkmodus gegenüber der Moderne als hergestellten Wirklichkeiten und vorliegenden Konzepten. Postmodernes Denken verfährt eben, als ob man gegenüber der Moderne eine Distanz gewinnen könnte. Es bleibt beim als ob. Und das hat etwas Spielerisches an sich. Das ist vielen aufgefallen. Feuilletonistisches Beliebigkeitswort. Aber dem postmodernen Denken seinen spielerischen und ja oft auch komödiantischen Zug, seine Heiterkeit zu nehmen, denke ich, verdirbt bei diesen Theorierichtungen die Hauptsache. Postmoderne für Kinder, hat Lyotard zum Beispiel geschrieben. Das soll man nicht wegnehmen, denn fürs Ernstmachen stehen genügend andere, auch sehr glaubwürdige Theorien bereit. Und diese Theorien fürs Ernstmachen, die stehen in diesem Semester im Mittelpunkt. Thematisch werden postmodern genannte Autoren dann in der dritten Theorievorlesung im Winter ausführlich behandelt. Das ist die Übersicht und Sie sehen an den Unterstreichungen Gesellschaft, moderne Kultur, das sind historische Schwerpunkte der Theorieentwicklung in den letzten 200 Jahren. Ja, jetzt konkret der Plan für den Sommer, der ja auch im Netz steht. Zunächst zum Zeitraum. In diesem Semester spreche ich über Autoren, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Frage nach der Moderne herumgeschlagen haben. Und zwar konkret ist es die Zeit von der Jahrhundertwende, 1900 ist Nietzsche gestorben, bis 1945. Die Marx-Vorlesung, die hörte im letzten Winter mit Nietzsche auf, eben mit seinen irritierenden Fragen zur Zentralität der Arbeit, zur Dunkelheit der Kräfte, zur Umwertung der Werte. 1900 ist numerisch das 19. Jahrhundert zu Ende, aber der Zusammenbruch dieser Welt erfolgte 1914 bis 18 im Ersten Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg liegt die Geburtsstunde des theoretischen Radikalismus, eben der ungeliebten moderne, die ich gleich noch charakterisieren werde. Von 1900 bis 1914 ist noch ein bisschen Zeit und es ist eine hochwichtige Zeit. Ich hatte ja im Winter anlässlich der Marx-Bilder auf die Rationalitätskrise um 1900 hingewiesen, die logisch-metaphysische Grundlagenkrise der europäischen Wissenschaften, der Zerfall der Idee, die Wirklichkeit mit einem einheitlichen Wissenschaftsbegriff zu begreifen. Ich hatte auch Lenins Reaktion darauf zitiert, eben Lenin, der Marx als Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung in Differenz zum Marx-Bild von Friedrich Engels, Marx, der wissenschaftliche Sozialist, profiliert hatte. Ich möchte also nochmal um 1900 einsetzen, und zwar bezogen auf die dann darauf folgende Thematik theoretischer Radikalismus. Ich möchte in die Vorgeschichte des theoretischen Radikalismus eingehen und über zwei Autoren sprechen, deren Hauptentdeckungen gemacht sind, bevor der Erste Weltkrieg ausbricht. Der Erste Weltkrieg ist gleichsam die Geburtsstunde des theoretischen Radikalismus, und darüber geht es dann in den Teilen 2, 3 und 4. Von heute aus gesehen, das heißt von der provisorischen Beschreibung der modernen Gesellschaft, die ich versucht habe, zeichnet sich, und das ist meine Hypothese, der theoretische Radikalismus als ein aus dem Ersten Weltkrieg heraus entstandenes Phänomen von einer gewissen Kohärenz ab. Er findet sich bei Autoren, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurden, die die Zeit vor 1914 als Jugendliche oder junge Erwachsene erlebt haben, die den Umbruch des Ersten Weltkriegs tief empfunden haben, deren theoretische Konturen in den 20er Jahren sich gefestigt haben, deren intellektuelles und persönliches Schicksal entweder mit dem Nationalsozialismus oder dem Bolschewismus verbunden war. Autoren, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und die nach 1945 die Theoriediskussion in der Bundesrepublik maßgeblich mitbestimmt haben, die zum Teil auch sehr alt geworden sind und das geistige Leben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mitbestimmt haben. Was ist das Gemeinsame dieser Radikalen? Ich möchte das auf die Formel bringen, die mit dem Titel dieser Vorlesung angekündigt ist, ungeliebte Moderne. Die theoretischen Radikalen haben die moderne Gesellschaft nicht geliebt, im Gegenteil, sie haben sie gehasst. Nun, für sich genommen ist die Frage, ob man die moderne Gesellschaft nun liebt oder hasst, eine vielleicht etwas komische Frage, jedenfalls nach unseren Maßstäben ja auch nicht sehr wissenschaftlich. Entscheidend aber ist, dass die theoretischen Radikalen Gründe hatten und diskutierbare Ziele. Sie haben versucht, die moderne Gesellschaft zu begreifen. Sie haben einen Versuch gemacht, Modernität zu verarbeiten. Und gemeinsam ist ihnen eine bestimmte Intention, nämlich die Intention, die Pluralität, den Relativismus, die Heterogenität zu überwinden oder zu beenden. Sie verstanden die modernen Phänomene als Krisenphänomene, zentraler Begriff. Eine Krise, und dieser Krise sollte eben ein Ende bereitet werden. Die theoretischen Radikalen haben das Finale der modernen Gesellschaft gedacht und begründet und sich dafür eingesetzt. Es handelt sich also um radikale Kritiken der modernen Gesellschaft in Erwartung ihres Finales. Das wäre sozusagen der gemeinsame Nenner. Nun, radikal sein heißt bekanntlich an die Wurzel gehen, und diese Autoren sind in der Tat an die Wurzel gegangen. Vielleicht lassen Sie mich noch einen Moment bei diesem Bild von der Wurzel, dieser Metapher bleiben. Damit sind Wurzeln im Erdreich gemeint natürlich, die man nicht sieht. Schneidet man nur ein Blatt, einen Zweig ab oder bei Löwenzahn auch alle Blätter, so haben sie nach einiger Zeit wieder denselben Salat. Radikales Denken geht an die Wurzel. Es will eben, wie gesagt wird, nicht nur Symptome kurieren, nicht nur Oberflächenbehandlung treiben. Die theoretischen Radikalen haben versucht, an die Wurzel der modernen Gesellschaft zu gehen. Aber wie sieht die Wurzel der modernen Gesellschaft aus? Es gibt ja bekanntlich verschiedene Wurzeltypen, die Sie vielleicht aus Ihrem Biologieunterricht noch kennen. Aber so einheitlich auch der Ruf der Radikalen erscheint, überwindet die moderne Gesellschaft, Schluss mit dieser modernen Gesellschaft. Beim Graben im Erdreich wurden eben verschiedene Wurzeln zutage gefördert. Das heißt, der theoretische Radikalismus setzt an verschiedenen Wurzeln an und jeder Radikale, der eine Wurzel entdeckt hat, behauptet diese als dies, als die Wurzel der modernen Gesellschaft. Es gibt also verschiedene Spielarten des theoretischen Radikalismus, aber darauf müssen Sie sich einstellen, in diesem Semester Radikale spielen nicht, sie machen ernst. Das heißt, sie polarisieren. Und sie tun dies in dem Medium, das sie vorfinden, und das ist die Polarität von rechts und links. Es gibt also einen theoretischen Radikalismus von rechts und einen theoretischen Radikalismus von links und darin auch noch die verschiedensten Differenzen und Fraktionen. So kommt in diesem Semester im theoretischen Radikalismus unweigerlich das Rechts-Links-Problem auf uns zu. Und wenn ich nun im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wäre, könnten Sie von mir, wie das ja bundesrepublikanisch heißt, eine ausgewogene Berichterstattung erwarten. Aber das ist ja keine Fernsehsendung hier. Und wenn Sie sich ein Stück weit in den theoretischen Radikalismus eingearbeitet haben, dann werden Sie merken, dass mit Ausgewogenheit hier wenig anzufangen ist. Die moderne Gesellschaft ist auch keine Waage mit rechten und linken Gewichten. Und es gehört zu den großen theoretischen Leistungen dieser Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass sie entdeckt haben, dass die moderne Gesellschaft überhaupt keine Mitte hat. Schon gar keine, auf die Verlass wäre. Weder alte Mitte noch neue Mitte. Ich merke, dass 2009 diese Art von Radikalismus vielleicht nicht so einfach nachvollziehbar ist. Heute wird Radikalismus ja sehr leichtfertig mit Fundamentalismus gleichgesetzt, aber ich denke, zwischen Radikalismus und Fundamentalismus liegen Welten. Und das wäre eigentlich das Thema für Veranstaltungen zur Religionssoziologie, die wir in diesem Semester ein wenig streifen. Radikalismus ist heute nicht nachvollziehbar. Der Stil derjenigen, die 1968 folgende geboren sind, hat sich doch erheblich verändert. Lassen Sie mich das verkürzt und pointiert sagen, wie ich sie manchmal erlebe. Nicht wahr? Ihr erstes Wort ist Kompromiss und man hat Mühe herauszukommen, zwischen was denn ein Kompromiss gefunden werden soll. Zurück zum Wurzelbild, die Wurzelfrage. Der theoretische Radikalismus setzt an verschiedenen Wurzeln an. Jeder Radikale, der eine Wurzel, die Wurzel des Übels eben entdeckt hat, behauptet, das sei der Grund der modernen Gesellschaft, die Mitte der modernen Gesellschaft, das Zentrum der modernen Gesellschaft. Allen Radikalen dieser Zeit schwebt aber dabei ein bestimmter Wurzeltyp vor Augen, wie Sie ihn in Ihren Biologiebüchern finden. Also botanisch ausgedrückt, den Radikalen dieser Zeit schwebt ein Wurzeltyp nach Art des Wurzelbaums vor. Nicht wahr? Oberhalb der Erde haben sie etwa dieselbe Struktur wie unterhalb der Erde. Nicht? Die Wurzeln verzweigen sich in ähnlicher Weise wie das, was an Stamm und Krone da ist. Wenn Sie so eine Vorstellung von Wurzeln haben, ist ja völlig klar, an welchen Stellen Sie graben müssen oder die Axt anzulegen, um das Übel mit der Wurzel auszurotten. Hat die moderne Gesellschaft solche Wurzeln? Stimmt das Bild? Nun, ich denke nein. Dies beginnen ja seit Jahren einige auch zu entdecken. Die moderne Gesellschaft hat einen anderen Wurzeltyp. Botanisch gesprochen handelt es sich nicht um den Wurzelbaum, sondern um das Rhizom. Das Rhizom, also Quecken zum Beispiel, Kartoffeln, nicht? Sie haben unter der Erde ein Wurzelgeflecht ohne Zentrum und über der Erde kommen an einigen Stellen die Pflanzen raus. Wenn Sie hier anfangen wollten, solche Pflanzen zu bekämpfen, haben Sie sehr viel zu tun. Sie reißen eine raus, kommt an einer anderen Stelle schon wieder. Bilder sind natürlich Metaphern, aber wenn wir sprechen, sind wir auf solche Bilder angewiesen. Man tut auch gut daran, solchen Bildern nachzugehen. Die Baumwurzel, der Wurzelbaum und das Rhizombeispiel, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das stammt von Gilles Deleuze und Félix Guattari, einem der wichtigen postmodernen Autoren, die wir in diesem Semester nicht behandeln. Und ich habe auch noch ein wunderschönes Bild von ihm in seiner Wohnung, Gilles Deleuze pluralisiert. Theoretischer Radikalismus, also das finden Sie in Mille Plateaux, 1000 Plateaus, finden Sie vorne dieses Wurzelbaum- und Rhizombeispiel. Theoretischer Radikalismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das bezieht sich in diesem Semester auf Autoren und Theorieansätze eben, die in der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Kontur gewonnen haben. Das heißt nun nicht, dass es in dieser Zeit nur theoretische Radikale gegeben hat. Es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die keine waren oder nicht so stark waren und bei denen viele, viele gute Einsichten noch immer zu holen sind. Ja, man kann vielleicht sogar sagen, für uns heute sind diese Autoren, die sich nicht vom theoretischen Radikalismus haben anstecken lassen, vielleicht noch wichtiger als die, über die ich sprechen werde. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass man solche Autoren überhaupt erst produktiv zu schätzen in der Lage ist, wenn man sich durch Himmel und Hölle des theoretischen Radikalismus durchgekämpft hat. Es fehlen also wichtige Autoren in dieser Vorlesung. Ich nenne nur ein paar Namen, was nicht in der Vorlesung vorkommt. Helmut Plessner, Siegfried Krakauer, Karl Mannheim, Hermann Heller, Walter Benjamin fehlt. Es fehlt auch Martin Heidegger. Es fehlt auch Georg Simmel, Autor der Generation der schwierigen Moderne. Es fehlen auch andere europäische Autoren. Es fehlen amerikanische Autoren. Denn auch in anderen Ländern gab es eine ungeliebte Moderne. Man kann nicht alles machen. Das Sommersemester ist kurz. Ich konzentriere mich, wie gesagt, auf diese 6 Autoren. Und wenn Sie sich die Übersicht vor Augen halten, so finden Sie in jedem Abschnitt eine Paarbildung. Und wenn Sie schon etwas von den Autoren kennen, so nehme ich es Ihnen überhaupt nicht übel, wenn Sie bei diesen Paaren anfangen, den Kopf zu schütteln. Die Paarbildung geht auf mein Konto. Sie finden sie auch so nicht in der Sekundärliteratur. Paarbildungen sind immer riskante Unternehmungen, in der Theorie nicht minder als im alltäglichen Leben. Und ich bin mir bewusst, dass es bei diesen Paaren eine hohe Scheidungsrate geben würde, hätte man ihnen diese Paarbildung zugemutet. In diesen Paaren werden wir ganz selten einen Gleichklang der Seelen finden, vor allem ab Kapitel 3 bis 4. Es sind, wie ich es nenne, Paare feindlicher Brüder. Feinde, aber Brüder. Sie haben alle ein umfangreiches Werk hinterlassen, dem ich flächendeckend überhaupt nicht gerecht werden kann. Das ist auch nicht die Absicht. Ich habe an die Autoren, die ich behandle, genau gesehen immer nur 2 Fragen. Erstens, wie sieht Ihr Versuch aus, Modernität, moderne Gesellschaft zu verarbeiten? Und die zweite Frage, wie begründeten Sie Ihren theoretischen Radikalismus? Es gibt also keine Überblicke über die Gesamtwerke der Autoren. Es kann auch sein, dass sehr, sehr wichtige Arbeiten, die unter einer anderen Fragestellung höchst bedeutsam sind, nicht einmal erwähnt werden in dieser Vorlesung. Und auch was die Biografien angeht, gebe ich nicht jedes Mal den ganzen Lebenslauf. Sie müssen sich hier in den einschlägigen Biografiesammlungen oder Recherchemöglichkeiten selbst klug machen. Ja, noch einige Sachen zum Organisatorischen kurz dazwischen. Diese Vorlesung ist wie die im letzten Semester auch für Studierende der Soziologie eine ETCS-freie Zone. Das heißt, Sie können keine und müssen keine ETCS-Punkte erwerben. BA-Studierende der Ethnologie, wissenschaftlichen Politik und der europäischen Ethnologie und der Geschichte können 6 ETCS-Punkte für eine Studienleistung im Rahmen ihrer interdisziplinären Module erwerben. Steht auch alles im Internet, ich sage es nochmal. Anmeldeschluss für die BA-Studierenden ist heute, per Mail, heute, irgendwas, was weiß ich, bis heute Abend oder was. Ne? Irgendwann 12 Uhr, Anmeldeschluss. Dann die Leistungsnachweise kennen Sie zum Teil ja schon. Irgendwann überrasche ich Sie mit der Ankündigung, dass wir heute ein unangekündigtes Stundenprotokoll schreiben. Das mache ich deshalb, das erspart uns die Mühe der Kontrolle von 25 Teilnehmerlisten in diesem Semester und erhöht außerdem die Spannung und die Bereitschaft, auch kräftig mit dabei zu sein. Und dann am 21. Juli, letzte Stunde, gibt es dann eine Abschlussklausur mit einer allgemeinen Fragestellung zur Vorlesung. Da schreiben Sie einen Essay, es gibt keine Multiple-Choice-Klausur. Lehramtsstudierende und Angehörige aus dem aussterbenden Völkerstämmen der Diplom- und Magisterstudierenden, die können einen Hörerschein erwerben. Sie melden sich per E-Mail an bis Ende der Woche, weil erstmal muss ich die anderen sortieren. Sie kommen dann regelmäßig und irgendwann gegen Ende des Semesters gebe ich hier in der Vorlesung die Scheinformulare aus, sammle sie hier in der Vorlesung wieder ein und nach Semesterende sind die Scheine im Sekretariat abzuholen. Ja, das war die Einführung in den Plan der Vorlesung und das Organisatorische. Und da das Sommersemester kurz ist, fangen wir gleich mit Teil 1 an. Und diese Übersichtsfolien kriegen Sie jedes Mal wieder. Sie müssen das jetzt nicht alles abschreiben. Es reicht, wenn Sie den ersten Punkt sich notieren. Wie gesagt, biografische Informationen, Werkübersicht gebe ich nicht. Zu Weber und Freud gibt es Regale voller Literatur. Das sind nicht gerade Unbekannte. Und ich denke, was ich hier ausführen werde, wird vielleicht für viele von Ihnen auch Wiederholung sein, Erinnerungen an Gelerntes. Die Übersicht und ja, zunächst vielleicht die Frage, warum dieses Paar? Warum Weber und Freud? Zunächst, was die Generation angeht, liegen sie nicht weit auseinander. 1914, bei Kriegsausbruch, ist Weber 50 Jahre alt, Freud ist 58 Jahre alt. Die Konturierung ihrer Auffassungen fällt in die Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Sie gehören sozusagen einer Generation an. Wichtiger sind die inhaltlichen Fragen, nämlich die Frage, was hat eigentlich der Soziologe Max Weber mit dem Psychoanalytiker Sigmund Freud zu tun? Ich will mich langsam herantasten. Vielleicht fangen wir zunächst mal mit der Feststellung an, dass beide für ihre Disziplinen so etwas wie Gründergestalten sind. Das gibt ihnen auch eine Art mythischer Aura. Nicht beide sind Stammväter ihres Faches. Natürlich hatte schon vor Weber und Freud wissenschaftliche Beschäftigung mit der Gesellschaft bzw. der menschlichen Psyche gegeben. Aber diese Beschäftigung war häufig unklar vermischt mit anderen Disziplinen. Das Thema Gesellschaft kursierte in Philosophie, Geschichte, Ökonomie. Das Thema Seele kursierte in Theologie, Biologie, Psychologie, Medizin. Das heißt, Weber und Freud haben für ihre Fächer im mehrdeutigen Sinne des Wortes Disziplinierungsleistungen vollbracht. Disziplinierung, ein Vorgang, der ja meist mit gemischten Gefühlen verbunden ist. Mal ist es die Erleichterung, endlich ein Gerüst oder ein Korsett zu haben. Mal ist das Gerüst zu starr, das Korsett eine Zwangsjacke. Und so haben auch die Nachfolger immer ein zwiespältiges Verhältnis zu ihren Stammvätern. Disziplinierung ist wohltuend, wenn alles ins Schwimmen gerät, wenn Stützpunkte wie Strohhelme abknicken. Und so einen Zustand haben wir um 1900. Krise des einheitlichen Wissenschaftsbegriffs, das habe ich schon genannt. In den Marx-Bildern im letzten Semester habe ich das ausführlich dargestellt. Einige erinnern sich noch an die Strategien, etwa die Lenins, die Immunisierung eines historisch-materialistischen Standpunkts, auf dem man eben ganz fest steht und nicht wackelt. Krise des einheitlichen Wissenschaftsbegriffs, Grundlagenkrise, Kulturkrise heißt es an anderen Stellen. Man kann auch sagen, es ist eine Rationalitätskrise. An dieser vielleicht noch gar nicht mal so richtig erforschten Rationalitätskrise um 1900 partizipieren auch Weber und Freud. Es ist dies genau die Zeit ihrer großen Entdeckung. Ja, ich gebe Ihnen nochmal die Lebensdaten, dass Sie die haben, und ich habe auch ein paar, das heißt zwei Porträts, Freud-Weber. Okay. Bei Weber und Freud steht Rationalität, die um 1900 auch als ein Signum der Moderne begriffen wird. Dieses Signum der Moderne, Rationalität, steht nicht mehr selbstverständlich ungebrochen im Zentrum, wie dies im fortschrittsoptimistischen Wissenschaftsbetrieb des 19. Jahrhunderts weitgehend der Fall war. Sondern um 1900 werden die Menschen nachdenklich. Es kommt etwas in den Blick, was jenseits dieser Rationalität liegt. Und das ist das Irrationale. Das Irrationale. Und dieses Irrationale wird als Problem empfunden. Kulturkrise, Wissenschaftskrise, Rationalitätskrise heißt, Rationalität wird nicht mehr selbstverständlich, sondern etwas, was man erst noch erringen muss, mit sehr viel erkenntnistheoretischen Spekulationen etwa, was neu definiert werden muss, und das bringt alles einen disziplinären Zug in die Sache hinein. Deshalb haben wir es, sagen wir, in unserem ersten Zugang mit einer Topologie des Irrationalen zu tun. Topologie des Irrationalen. Das Irrationale. Was könnte das sein? Müssen wir davor kapitulieren? Können wir das verstehen? Gelingt es uns, wenn wir unsere rationalen Kräfte anspannen, darüber klare Aussagen zu machen? Das sind eigentlich die motivierenden Fragen bei Weber und Freud. Weber und Freud laborieren beide an der Grenze rational, irrational. Und dabei leisten sie für beides etwas. Sie vertiefen unser Verständnis von moderner Rationalität und sie machen uns das Irrationale ein Stück weit zugänglich. Wenn Sie sich selbst im Moment die Frage stellen, was ist irrational, welche Phänomene würde ich denn als irrational bezeichnen, so kommen Sie rasch auf die Topologie meiner Zusammenstellung von Weber und Freud. Also irrational ist, wenn ich jetzt laut schreiend auf Sie zustürze und jemanden anfange zu verletzen. Spätestens, wenn ich dann in der Psychiatrie gelandet wäre, wäre ich sehr froh, einen Fachmann zu Gesicht zu bekommen, der seinen Freud gelesen hat. Amokläufer entziehen sich der Psychoanalyse, theoretisch und praktisch. Sie töten sich zum Schluss selbst. Irrational. Irrational wäre aber auch, wenn ich jetzt verzückt meine Augen zum Himmel drehen würde und Ihnen erzählen würde, dass mir der Erzengel Gabriel begegnet ist, was mir nun auch das Recht gibt, von Ihnen zu verlangen, dass wir umgehend auf den Knien den Schlossberg hinaufrutschen müssen, wenn wir das Heil unserer Seelen erreichen wollen. Ne? Wenn Sie, was wir in diesem Semester machen, Webers Religionssoziologie kennen, dann können Sie abschätzen, welche Folgen das hätte, wenn Sie mir folgen. Sie wüssten aber auch ziemlich genau, warum Sie mir heute nicht folgen, aber vielleicht vor 500 Jahren gefolgt wären. Sie wüssten dann aber auch, warum Sie mir heute zwar nicht bei dieser Aktion folgen, gleichwohl aber in vielen anderen Bereichen bereit sind, Dinge zu tun, von deren Rationalität Sie nun auch nicht so recht überzeugt sind. Um es kurz zu machen, das Irrationale taucht immer zweimal auf. Einmal im Bereich niedrigster Instinkte, dunkler, vitaler Triebregungen. Das andere Mal im Bereich höchster Ziele, absoluter Werte, nach denen wir glauben, uns richten zu müssen. Das erste ist bekanntlich Freuds Hauptthema, das zweite Webers Hauptthema. Also, Topologie des Irrationalen meint eben das Irrationale ganz unten und ganz oben. Und wo es um die Grenzen der Rationalität geht, gehören eben Weber und Freud zusammen. Und beide haben aufgrund dieser Thematik nicht zuletzt die Frage aufgeworfen, wie es denn mit der Rationalität und Irrationalität ihrer damals gegenwärtigen Gesellschaft aussieht, in dem das Leben der Einzelnen und der Kollektive eingebunden war. Und ihre Gesellschaft war eben für sie die moderne Gesellschaft. So kommt mit Weber und Freud auf uns die Frage zu der Rationalität und der Irrationalität der modernen Gesellschaft. Damit mache ich nächstes Mal weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.